Ich habe das Buch bekommen, Schreiben, Selbstbild mit Tier, Andreas Niedermann. Ein beeindruckendes Buch deshalb, weil es genau um das geht, was mich immer ein bisschen beschäftigt, nämlich das Schreiben als solches. Wir leben durch das Schreiben. Das habe ich auch erlebt beim Lesen. Ich habe ganz viele Fragen. Wir haben das auch ausgemacht, dass wir heute ein bisschen mehr reden und eine Passage daraus hören. Und morgen liest du dann aus Blumenberg. Ist das richtig?
Ja, aus dem ersten.
Aus dem ersten Band. Ja, genau.
Das auch ist dann, und ein bisschen da.
Aus dem.
Vielleicht, ich weiß es noch nicht. Ja. Aber sicher mal aus Blumenberg 1. Ja.
Ich muss mit einer Anekdote beginnen. Ich hatte mal das Vergnügen mit den Solothurner Literaturtage, die du auch kennst. Da hatte ich ein Interview gemacht mit Elke Heidreich über das Schreiben.
Ja.
Und ich habe sie gefragt, ich möchte mal ein Buch schreiben, was raten Sie mir? Und dann sagte sie zu mir, ja, wieso schreiben Sie keines? Und dann war ich damals noch jung und sagte 35. Dann sagte sie, das sind schon andere tot. Also entweder verspüren sie einen Drang, einen Trieb und sie schreiben ein Buch oder sie lassen es bleiben und bleiben Leser. Und das ist, diese Anekdote kam Ihnen in den Sinn beim Lesen. Genau, das ist Elias Schneider, einer vom Team von Sprachsatz, der das jetzt Telefon jetzt ausmacht.
Außen.
Aber solche Szenen an Literaturfestivals spielen doch auch manchmal der Stoff für Schreiben. Aber vielleicht meine erste Frage an dich, Andreas, du hast ja den Zauser geschrieben, du hast schon mehrere Bücher geschrieben und in dem Buch sagst du ganz klar, Leben ohne Schreiben geht nicht. So habe ich das verstanden. Ist das richtig?
Naja, es schaut fast so aus. Nicht? Ich meine, ich kann es auch nicht ganz erklären, warum ich schreiben will. Nicht? Ich habe festgestellt, dass ich eigentlich immer schreibe, nicht? Permanent im Kopf. Nicht? Es ist ein Zwang, die Welt zu benennen, würde ich sagen. Mhm. Nicht? Das funktioniert natürlich im Kopf wunderbar, so wie ich in der Badewanne super Ideen habe und wenn ich rauskomme, sind sie weg und dann sitze ich da und ich kriege nicht mal 10% dann hin. Nicht? Aber es ist alles schön vorformuliert, druckreif fast und nachher, wenn man schreiben will, ist es weg.
Nicht? Woran liegt das?
Puh. Naja, ich meine, Simon Schwarz ist ein Schauspieler, ein Österreicher, der hat mal gesagt, dass er happy ist, wenn er 20% von dem, was der Job des Schauspiels verlangt, wirklich hinkriegt. Und das fand ich gut. Das
ist, aber es ist ja nicht falsch, wenn die Abteilung Entwicklung immer weiter vorne ist als die Abteilung Produktion. Es wäre ja schlimm, wenn die Produktion vor der Entwicklung wäre oder vor den Ideen.
Ja.
So funktioniert ein Unternehmen. Ne? Wir sind auch keine Unternehmen.
Absolut, ja.
Aber in dem Buch, das ja auch sehr viel Selbstironie drin hat, also es ist eigentlich, ich finde es ein Buch, in dem du dein Leben eigentlich beschreibst. Es ist ein Suchen, ein Ringen mit dem Leben. Unglaublich viel gearbeitet hast du an verschiedenen Orten, gelebt an verschiedenen Orten. Manchmal kam auch ein bisschen für mich bei der Lektüre auch eine Depression auf.
Du wurdest deprimiert.
Zwischendrin muss ich schmunzeln, aber es ist auch viel auch Tragisches drin. Ne? Also das,
naja, das finde ich tragisch nicht.
Ah, so, es gibt auch schon ein paar Alkoholtote und so. Aber, ja, aber das ist es ja. Das ist es ja.
Glaubst du das? Okay, gut, ja. Ich meine, ein anderer Rezensent hat gefunden, diese Geschichte mit Peter Lichti, dass die traurig ist. Ich meine, das stimmt schon, nicht? Es sind schon, na klar, es passiert vieles, nicht? Es ist an Geschicken und so, das stimmt schon. Nicht? Es ist ja sehr komprimiert im Grunde, nicht? Ja. Was die Schilderungen von. Eigentlich ist es ja auch ein Abenteuerbuch, nicht?
Absolut. Und so, nicht? Absolut. Ich weiß ja nicht, ob ich dieses Abenteuer auch durchmachen möchte. Ich habe es jetzt gelesen und habe mit dir das Abenteuer miterlebt, oder?
Ja. Deswegen ein bisschen, dass du es nicht auch noch machen musst.
Das ist sehr gut, ich werde es auch nicht machen, nur meine Memoiren erscheinen dann und da kommt auch Sprachsatz drin vor. Aber du hast, wie kann man sich das vorstellen, das Schreiben? Du hast eigentlich ein intensives Leben hinter dir, du wohnst jetzt seit über 30 Jahren in Wien. Kann man jetzt sagen, du lebst jetzt heute in einer Phase drin, die der Leidensmoment nicht mehr so liefert, um schreiben zu müssen? Hast du heute dieses Schreibgedränge immer noch so in dir?
Naja, vielleicht sogar noch mehr, nicht, weil ich jetzt auch langsam ein bisschen weiß, wie es geht Und es hat sich geändert, nachdem ich Kinder gekriegt habe vor 24 Jahren. Und das hat meine Produktion stark gesteigert, nicht? Weil ich einfach wusste, weil ich mich vor allem ich mich um die Kinder gekümmert habe, um die Girls, und ich musste halt, ich fand raus, ich konnte nicht mehr tun, wann ich wollte, sondern ich musste mich an die Zeiten mit den Kindern gewöhnen und habe natürlich dann produziert, nicht? Mhm. In dieser Zeit, wo ich frei war. Nicht? Mhm. Und ich konnte dann eben auch schreiben, nachdem mit einem Ohr hinhören,
gucken, was gucken da, ob sie schlafen.
Ja, nicht schlafen, sondern ob sie
nichts passiert.
Was umbauen oder so. Okay. Und eigentlich hat das dann gebessert. Nicht? Es ist auch so, dass ich ein bisschen ein monotones Leben brauche, um schreiben zu können. Nicht? Das ist ja hier drin auch, dass, nicht, wo ich sage, dass ich nicht schreiben kann oder nicht schreiben konnte, wenn ich Geld hatte. Nicht?
Eben.
Ja, das wolltest du jetzt.
Ja, nein, aber das ist interessant, ja. Also, das Geld war ja ständig ein Thema.
Ne? Na klar, ist immer noch.
Ah, okay. Hat das Honorar wieder noch, genau. Aber das treibt. Das treibt das, also das Geld, das ist ein ständiges Thema. Und auch das Finden nach Hause kommen. Man hat das Gefühl, du bist nirgends richtig nach Hause angekommen.
Ich weiß nicht, was das sein soll. Also das stimmt nicht ganz. Ich schreibe zum Beispiel das bei Franz Dobler, einem Schriftstellerkollegen, mit dem ich seit 87 befreundet bin. Wenn ich bei Ihnen war, nicht in München, dann war ich zu Hause. Weil ich da, wir haben mal geschrieben, aber sobald ich von der Schreibmaschine aufstand, war ich in der Welt der anderen. Nicht? Mhm. Also es ist nicht meine Welt. Nicht? Es ist, und wenn man mit Leuten zu tun hat, die halt nicht wissen, ich meine, die diese Welt nicht kennen, dann ist man strange. Mhm. Dann ist man ein bisschen fremd.
Obwohl du ja dann mit dem Schreiben und Publizieren in die Welt wieder hinausgehst. Du hast dann eine Leserschaft, die liest dich, rezeptiert dich, missversteht dich vielleicht auch. Wie geht der Autor damit um, wie die Welt dann reagiert als Resonanzkörper auf das Schreiben?
Freudig.
Freudig?
Naja, ich weiß auch nicht, wie soll ich das beantworten. Es ist ein gutes Gefühl, nicht, wenn man wahrgenommen wird. Nicht? Das schon. Nicht? Aber es ist halt auch flüchtig. Nicht? Es ist, und ich habe ja die ersten drei Bücher entstanden von 87 bis, also innerhalb von 10 Jahren. Nicht? Und das ist eine lange Zeit und eine kurze Zeit, um vergessen zu werden. Nicht? Das heißt, man fängt dann wieder an, nicht? Nachdem die ersten zwei folgten relativ schnell hintereinander und nachher war dann ein Gap von, was weiß ich, 8 Jahren oder 7, nicht? Und dann bist du weg.
Wie spürt man das, dass man weg ist? Wie spürt man das als Autor?
Ja, ich meine, das war damals, als so das Internet aufkam, nicht? Und in den 90er Jahren, und da hat sich sehr viel verändert, nicht? Weil die ersten Bücher, die haben sich ganz gut verkauft. Wenn man heute so Zahlen haben würde, also jetzt in meiner Kategorie, dann wäre man happy, oder? Aber das war, das gibt es nicht mehr, oder? Jetzt hat man so viel Konkurrenz mit allem, was es gibt, und so, nicht? Und da hat sich meiner Meinung nach viel verändert, und ich hatte natürlich auch, wie ich da beschrieben habe, ich musste mich ja wieder, wie man so manchmal so dumm sagt, neu erfinden, weil ich ja fast gestorben bin, nicht? Durch meinen Alkoholkonsum und so. Nicht? Und das hat eine Weile gedauert, bis ich wieder auf den Beinen war. Und dann, und plötzlich ist man weg, das spürt man schon. Nicht? Man existiert nicht mehr in der literarischen Welt. Nicht?
Das ist schon so. Bei der Lektüre empfand ich aber auch, dass das Schreiben als solches ein Lebenselixier sein kann. Dass du dein Leben wieder kaust, durchdenkst, wieder nachdenkst, Resümee machst mit dem Schreiben, ist das auch eine Art Rettung fürs Leben?
Das weiß ich nicht. Nein, glaube ich nicht.
Nicht?
Nein. Ich meine, das ist, wie ich gesagt habe, es ist das Benennen, nicht die Welt zu benennen. Nicht?
Das also greifbar zu machen quasi.
Ja, nein, einfach nur benennen. Es ist die Sprache, nicht etwas zu sehen, zu erfahren und das dann wieder in Sprache zu bringen. Das hat nicht irgendwie einen Sinn, einen therapeutischen, sondern das ist einfach ein Drang. Nicht? Ich meine, Faust hat den Zwang zur Prosa genannt. Nicht? Ich meine, ich weiß nicht, ob es, vielleicht ist es ein Zwang und so. Nicht? Es ist einfach etwas, was ich tun will, nicht? Etwas, was permanent an mir vorgeht eigentlich. Nicht? Vielleicht sogar jetzt, nicht? Vielleicht schreibe ich schon irgendwie
etwas. Ja klar, es ist ein ständiges Nehmen und Geben, Treiben, aktiv sein. Wir reden jetzt auch, ist auch Sprache. Wir hatten jetzt auch die Lesung mit Hans-Peter Müller-Drossa vorhin, wo man merkt, wie man mit der Sprache leben kann oder dass die Sprache auch das Leben bemalt, zeichnet oder skizziert. Hat dich jetzt dieses eigene Niederschreiben des eigenen Lebens auch sehr viel Ironie drin? Also du hast auch sehr viele ironische Momente drin und stellst Fragen wie, wollte ich schreiben in Meinberg? Wollte ich? Einfach diese Fragestellung an sich selber. Hat dich das eigene Buch auch verändert oder geprägt? Bist du heute
dieses Buch?
Ja, ein anderer Andreas Niedermann als vielleicht vor dem Buch.
Du meinst, was der?
Ja, der Junge hier.
Leider genau. Schon. Nein, nicht wirklich. Ich meine, das Buch ist entstanden, das ist eigentlich vom Verleger aus. Nicht? Er hat mir schon vor langem gesagt, irgendwie, du hast jetzt so viel über Arbeiten geschrieben und so, nicht in den anderen Büchern irgendwie, aber du hast ja auch ein intellektuelles Leben. Nicht? Und so, du hast viele Leute kennengelernt und so, die jetzt keine Arbeiter sind oder irgend oder sowas, nicht? Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das, und dann habe ich sicher 7-8 Mal 30, 40 Seiten angefangen, es wieder weggelegt, weil ich weil das Ganze sehr anekdotisch war und keine Klammer hatte, nicht keinen Kontext, nicht? Bis ich dann darauf gekommen bin, schreiben, nicht? Und so, nicht?
Ja. Also das Anekdotische ist geblieben, zum Glück. Ich finde, es gibt ja viele Momente von...
Ja, na klar.
Aber eingepackt, es ist eingepackt, genau. Benennt auch sehr viele Autorinnen und Autoren, die wir auch von Sprachsalz kennen. Ich möchte vielleicht noch ein Beispiel benennen. Karl Weißner kommt hier auch vor. Ja. Und wir hatten Karl Weißner vor ein paar Jahren. Und er lebt ja leider mittlerweile nicht mehr. Sehr überraschend gestorben. Und als er bei uns war, das muss ich erzählen, hatte Elias, glaube ich, eingeladen, oder? Karl Weißner, und er las im Saal 1 am Abend, spät, Freitag, und er begann nicht mehr aufzuhören. Und Norbert Strein und ich standen am Schaufenster beim Glas außen, und Elias ist eingenickt während der Lesung von Karl Weißner. Und dann sagte Norbert, ruf ihn an, dann wird wieder wach, oder? Wenn das Handy hier ist. Genau, und dann hab ich ihn angerufen und dann ist er erwacht und er hat ganz kurz so vibriert oder so. Und Karl Weißner hat gestoppt bei der Lesung, guckte ihn an und gesagt, ist was? Und Elias sagt, nee, ist alles noch, alles noch. Und hat weitergelesen.
Aber dann musste ich dazu nachher, so an die Bar gegangen, haben einen Whisky getrunken und da habe ich gesagt, du Karl, entschuldige, das darf einschlafen. Und ich sage, ach, das ist sowas von wurscht. Aber also, eineinhalb Stunden gelesen.
Eineinhalb Stunden hat er gelesen.
Und er hat
monoton, genau. Genau. Und wenn du aus deinen Büchern, du liest ja, hast du gelesen, das ist auch ein Thema, wie man umgeht, in Deutschland auf Lesereise zu sein, wie man wahrgenommen wird, das ist auch noch, macht man sich Gedanken. Du hast auch geschrieben, dass das Publikum sehr unterschiedlich reagiert, je nachdem, wo man liest. Genau. Wie gehst du damit um, wenn es gar nicht reagiert? Gibt es da solche Momente?
Ja gut, das ist der Horrormoment, ist der, wenn du merkst irgendwie, dass du das Publikum nicht erreichst und dann merkst und dann nur noch liest und gar nicht mehr weißt, was du liest. Das kennst du sicher auch, oder? Und das ist eine Hölle, oder? Es ist schwierig, da wieder rauszukommen, nicht aus dem Ding, nicht, wenn man merkt, dass das Publikum einen ablehnt oder so. Nicht? Ich habe ja da geschrieben, dass ich in München gelesen habe und da ist einer, also von meinem ersten Roman, da ist jemand buchstäblich vom Stuhl gekippt vor Lachen und das Ganze war eine komische Situation. Ich meine, die Leute fanden es sehr komisch und es war komisch, aber ich habe in Biel gelesen und da haben die Leute mich total beleidigt angeguckt und stumm und dass du liest uns so einen Scheiß vor.
Also
starr und abweisend, ja. Nicht? Und so. Nicht?
Aber die Suche wie nach Resonanz, nach Reaktion, wenn die nicht kommt oder sie fällt anders aus als erwartet, dann ist es ja auch eine Herausforderung, wie man damit umgeht, oder?
Ja, ich meine, das Ding, das ich da beschrieben habe mit dieser Lesung in Köln im Durst, oder? Das war, da kam ich rein, das war so ein schlauchartiges Lokal. Und das war so eine Szene-Kneipe mit so einer Bar, mit so einem Tresen, mit so einem Eck. Und da habe ich gesehen, da war so ein Sessel an die Bar geschnallt und der Flipperkasten und hinten und die Musik lief und so. Und irgendwie haben sie gesagt, okay, das ist dein Platz zum Lesen. Und dann haben sie die Musik ein bisschen leiser gemacht und haben gesagt, lies, nicht? Und so, nicht? Und dann, das ist dann schon eine Herausforderung, wie man das löst.
Wieso tun wir uns das an?
Ja, weil es geil ist, oder? Oder? Ich meine, es gibt schon eine Methode, man kann zum Beispiel, man kann das lösen, indem man ein Glas an die Wand knallt, oder? Dann hat man die Zuschauer auch sofort, oder?
Könnte ich mir das bei dir noch vorstellen?
Ja, habe ich auch schon gemacht.
Ah, okay, ja.
Oder, ich meine, ich habe es dann gelöst mit einem Schmäh über Toni Polster, nicht den österreichischen Fußballer, der damals bei Köln gelebt hat und so und irgendwie. Und das hat dann das Eis gleich sofort gebrochen irgendwie, nicht? Und dann haben sie dann auch zugehört und so, nicht? Und obwohl der Flipperkasten, der hat...
Der weitergespielt.
Ja,
okay. Aber das passt ja eigentlich, oder? Du siehst ja auch ein bisschen diese Underground-Literatur als Vorbild, Bukowski etc. Auch viele Autoren werden da erwähnt. Du hast viel gelesen, du hast unglaublich viel gelesen.
Ja, schon, ja.
Und das ist ja manchmal auch schon so, dass die Welt, in der in den Büchern geschieht, in der Realität zur Peinlichkeit oder zum Störfaktor wird. Also was wir ein bisschen Roadmovie-artig unterwegs sind, stört das manchmal dann, wenn jemand hustet im falschen Moment und ein Glas runterfällt, aber das gehört ja eigentlich zum Literaturbetrieb. Weißt du, das...
Könnte man meinen, ja.
Oder? Also es darf passieren.
Ja klar, nicht? Ich meine, das ist natürlich nicht nur Underground-Literatur, nicht? Das ist, ich meine, wäre für mich sicher wichtig war und so, nicht nur als Autor, sondern auch als Zertrümmer war Henry Miller, nicht?
Den vergöttest du ja, oder?
Ja, nicht vergöttern, also das kann man nicht sagen, nicht? Aber er ist natürlich, er hat in mir etwas gelöst. Nicht? Ich meine, dass man nichts braucht, dass es wurscht ist, oder? Dass man, nicht, wie er schreibt, irgendwie, ich habe keine Zukunft, ich habe keine Wohnung, ich habe kein Essen, ich habe nichts, ich bin auf der Straße, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Nicht? Und dass er dann das auch irgendwie durchzieht und so, nicht? Und das, da habe ich mir gedacht, okay. Ich meine, es ist ja dann schon so, dass Schriftsteller sein, das ist auch ein Mythos. Nicht? Ich meine, man ist umgeben von Mythen. Nicht? Mhm. Man weiß, wenn man viel liest, okay, die haben das auch durchgemacht. Oder? Die sind alle da, die helfen einem. Nicht?
Du hast ja dich selber früh im Roman oder im Buch dich als Schriftsteller bezeichnet. Das gibt ja wunderbare Szenen. Was machst du beruflich? Und so? Ich bin Schriftsteller, oder? Also so Schriftsteller. Oder es gibt eine wunderbare Szene, ich weiß nicht, ob du die jetzt vorliest, mit dem Studio, SRF-Studio.
Ja, wenn du willst.
Das ist eine großartige Szene, die hören wir uns an. Bitte.
Soll ich die lesen?
Ja, gerne.
Von wo an?
Da, wo ihr euch vorbereitet vor dem Studio und dann warst du nervös und dann nicht mehr nervös, weil du wusstest jetzt, was abgeht und dann hat sie dir die erste seltsame Frage gestellt, von der du überrascht warst. Aber du hast eine geniale Antwort gegeben.
Verdammt, ich weiß nicht,
das ist eben das Spontane, gell? Das ist jetzt auch, genau.
Ah, doch, da.
Passt es. Ja.
Ah, sehr gut. Von wo an soll ich
es lesen? Ihr seid eingeladen worden zum Fernsehen. Und dann hast du zugesagt, da war gar nicht der...
Okay, ja, also das heißt, dass mein erster Roman aus Hause rauskam. Der war dann in Frankfurt und da hat irgendwann das Telefon geklingelt, das Schweizer Fernsehen angerufen und hat gesagt, wir haben den Roman gesehen, wir würden dich gerne einladen in eine Sendung, die Seismo heißt, das ist eine Jugendsendung, die hat es glaube ich nur etwa 3 Mal gegeben und ich habe natürlich nicht Nein gesagt. Nicht? Wäre ich klug, besonnen und einer jener sich ernst nehmenden Debütanten gewesen, hätte ich nicht zugesagt. Ich hätte mir viel mehr Gedanken über meine Zukunft als Schriftsteller gemacht, wohlbedachte Schritte gesetzt, vielleicht gecoacht, einem Agenten, aber so ein Autor war ich nicht. Wie auch. Ich war gewohnt, die Dinge zu nehmen, wie sie kamen, die Jobs, die Liebschaften, die Pleiten, die Feste, die Abenteuer, den Schmerz, die Freude. Ich war nicht darin geschult, klug durchdachte Pläne zu entwerfen und damit die eine und die andere Dummheit nicht zu begehen. Ich war hungrig und für mich stimmte auch, was für Dylan im Song Just Like a Woman stimmte, I was hungry and it was your world. Es war immer die Welt der anderen. Sobald ich vom Schreibtisch aufstand, war es die Welt der anderen. Also, was hatte diese Welt zu bieten? Was legte sie in die Waagschale, um meinen Opus aufzuwiegen? Ich hoffte, dass es Ruhm und Geld war. Ruhm, Geld, Abenteuer, Sex, verrückte Nächte und faule Tage, Rausch und Rausch und Rock'n'Roll. Das war es, was ich von der Welt erwartete. Genau das und nichts anderes. Die sorgfältig vorbereiteten Schriftstellerkarrieren waren etwas für die bleichen Konjunktivkollegen. Okay, im Alter von 9 Jahren hatte ich meine ersten Erfahrungen mit dem Fernsehen gesammelt. Eines Tages waren 2 Männer in die Klasse gekommen und hatten gefragt, wer denn schöne Zähne habe. Ich meldete mich sofort. Die Männer ließen sich die Zähne zeigen, nickten und so kam ich ins Fernsehen. Ich bekam eine tragende Rolle mit Text. Ich durfte einer Klassenkameradin, die sich ebenfalls gemeldet hatte, einen Apfel anbieten und so schlugen wir unsere schönen Zähne ins Fruchtfleisch und bürsteten sie danach gründlich. Damals hatte in unserem Wohnblock nur unsere Nachbarn einen Fernseher und es wurde unserer Familie gestattet, meinen Auftritt vor ihrem TV-Gerät anzusehen. Ich erinnere mich, dass der Dreh den ganzen Nachmittag gedauert hatte. Das Filmchen, das wir zu sehen bekamen, dauerte ein paar Sekunden. Ich war enttäuscht. Ich hatte etwas in Spielfilmlänge erwartet. Aber immerhin hatten es in der Schule auch alle gesehen. Das bedeutete Ruhm. Denn wer konnte von sich schon behaupten, im TV gewesen zu sein? Aber Ruhm ist flüchtig. Als 9-Jähriger erfuhr ich die schmerzliche Wahrheit, sic transit gloria mundi. Ich wusste also Bescheid, was Fernsehen anging und so stieg ich in den Zug nach Zürich-Leutschenbach, wo ich in der Kantine auf die anderen traf, die bei dieser Seismo-Sendung dabei sein würden. Seismo war ein Jugendformat, betreut von Regula Boxler und ihrem Kompagnon Philipp, dessen Nachnamen ich nicht mehr erinnere. Aber da ich niemals fernsah, hatte ich keine Ahnung, worauf ich mich da einließ. War das nicht komplett wurscht? Es ging um die Action, ja, und Geld und Ruhm, wie flüchtig er auch sein mochte. Die Sendung hatte den Untertitel Außenseiter. Das war ein einladender Titel. War nicht Bukowski zum Outsider des Jahres gekürt worden? Auch Henry Miller galt als Außenseiter der amerikanischen Literatur, ganz zu schweigen von Monsieur de Touche, der selbst unter den Außenseitern noch Außenseiter war. Aber eben, Outsider klingt sexy. Während bei Außenseiter ein etwas schaler Nachgeschmack nach Versager, Knast und Sozialamt nicht zu leugnen war. Die Mitaußenseiter waren eine junge Autorin, Debütantin, wie ich. Sie hieß Christi T. Schnieder. Dann gab es noch einen dunkelhäutigen Kollegen, der gerade den ersten Preis einer literarischen Ausschreibung für Arbeiterliteratur gewonnen hatte. Ich erinnere mich nicht mehr an seinen Namen, nur an den ersten Satz seines Textes, den er während der folgenden Proben jedes Mal wieder gab. Ihr könnt im Dunkeln meine Zähne sehen, wenn ich lache. Ich fand den Satz ziemlich blöd, aber das mochte auch daran gelegen haben, dass ich bei diesem Wettbewerb auch mitgemacht hatte und unter ferner Liefen platziert wurde. Dabei war ich der fucking Arbeiter schlechthin. Keiner der Buben und Mädchen, die an dem Wettbewerb teilnahmen, hatte so viel Arbeiterleben-Erfahrung wie ich. Der vierte in unserer Außenseiter-Kombo war der Frontmann der Rockband Zürich West, Kuno Laun. Und so verbrachten wir einige Stunden zusammen an diesem trostlosen Ort, den sie Fernsehstudio nannten. Wir hockten meist in der Kantine, warteten auf unsere Probeeinsätze und die Einzelgespräche und versuchten zu erraten, welcher TV-Promi als nächstes in der Kantine auftauchen würde. Eins hatten sie alle gemein, sie waren klein. Im Fernsehen waren sie Riesen, aber hier vor einem Rivella-Blau sitzen Zwerge, unscheinbar, blass, niemand würde ihnen einen zweiten Blick schenken, wenn sie einem nicht irgendwie bekannt schien. Die Moderatorin lockte uns in den Einzelgesprächen ein, alles cool, kein Ding, sie verscheuchte unsere Nervosität, indem sie vorgab, dass die Gespräche während der Aufnahme genauso ablaufen würden, wie wir sie geprobt hatten. Es sollte sich herausstellen, dass ich doch keine Ahnung hatte, wie Fernsehen funktionierte. Als es losging, die Sendung war live, war ich mehr als gelassen, denn ich wusste ja, was kommen würde. Aber was von ihr tun? Frau Boxler hielt mir das Mikro unter die Nase. Was tust du, wenn du nicht schreibst? Fragte sie. Welch dämliche Frage, dachte ich. Und so gar nicht in der Art der Vorbesprechung. Was sollte man darauf antworten? Was sollte ich anfangen? 8 Stunden Schlaf, 2-3 Stunden Schreiben, hatten wir noch 13 Stunden, die auch nicht schreiben waren. Wer konnte so etwas fragen? Die möglichen Antworten schossen durch meinen Kopf wie singende Querschläge in einem Western. Die einzige Möglichkeit, mögliche Antwort, ich tue das, was alle anderen auch tun, wenn sie nicht schreiben. Damit, das war klar, konnte Frau Boxler nicht zufrieden sein. Sie bohrte weiter, wollte genaueres wissen. Mir fiel ein, aus welchen Gründen auch immer, dass ich in der Schule für ein Biologie-Experiment indische Stabheuschrecken gezüchtet hatte. Also sagte ich, ich züchte indische Stabheuschrecken. Sie saß mir gegenüber und ich konnte in ihren Augen die Irritation und auch die plötzliche Panik sehen, die sie gerade befiel. Damit hatte sie nicht gerechnet. Aber sie war eine Pro. Sie fing sich in einer Sekunde und ging zum Gegenangriff über. Mach eine Handbewegung. Ich hob meinen Arm, streckte ihn aus, als würde ich mit spitzen Fingern vorsichtig eine Stabheuschrecke aus dem Terrarium ziehen. Und damit war die Sache auch schon durch. Noch eine kurze Textpassage aus dem Roman und schon standen alle Außenseiter an einer Art Tresen und steuerten noch einen Satz zum Thema Außenseiter bei Was macht einen Außenseiter zum Außenseiter? Wenn man nicht dasselbe träumt wie alle anderen, sagte ich. Was die anderen sagten, weiß ich nicht mehr. Ich fand, ich hatte den Nagel auf den Kopf getroffen, was natürlich höherer Blödsinn war, aber nicht falsch. Noch in dieser Nacht ging ich im Bahnhof von Zürich an 3 jungen Typen vorbei. Sie schienen ebenfalls auf den Zug zu warten. Ich hörte, wie einer zu den anderen sagt, der schreibt total gute Bücher. Bücher, sagte er, nicht Buch. Ich war sowas von berühmt und betrunken. Ich war ein Genie.
Danke. Sehr schön. Das Gelesen hat dich ja geprägt, auch beim Schreiben. Du machst Referenzen, gibst Referenzen, viele Autorinnen und Autoren. Hauptsächlich eigentlich Autoren, stelle ich es so eben fest. Ne?
Ja, das wusste ich, dass du das sagen wirst.
Nein, das ist mir erst jetzt in den Sinn gekommen, dass es eigentlich mehr Menschen, also praktisch nur Menschen.
Ja, das stimmt. Ja. Das hat sich ein bisschen geändert. Es ist halt so Virginie Despentes oder Annie Ernaux und so, nicht? Das habe ich erst so langsam entdeckt. Aber es stimmt natürlich, ist mir auch aufgefallen. Nicht? Es stimmt natürlich nicht ganz. Ich habe auch Frauen gelesen.
Ja, und so, ja. Also kein Vorwurf, aber es ist mir sagen, es ist spontan.
Schon richtig, ja.
Die eine Gefahr ist ja, dass man versucht, so zu schreiben, wie Sie schreiben, oder? Und da muss man sich ja doch wieder loslösen, um eine eigene Tonalität zu finden.
Ja, ich habe gerade ein Interview gegeben für eine Berliner Literaturzeitung, wo mir das ausgefragt wurde, ob man schreiben lernen kann. Und da sage ich, ja klar, man muss es lernen. Wir müssen alles lernen. Und wie lernen Menschen? Durch Nachahmung und Analyse. Mhm. Oder? Mhm. Man kann ja nicht schreiben, ohne dass man nicht irgendetwas nachahmt. Mhm. Oder?
Wir werden ja geprägt vom Umfeld, oder?
Was man liest und man versucht, man hat das ja nicht gleich los, oder bis man seinen eigenen Drive und Stil findet. Also bei mir hat das sehr lange gedauert, obschon ich nicht mal sicher bin, ob ich einen habe. Nicht?
Das ist... das können wir morgen noch besprechen, ein Werkstattgespräch. Aber gibt es auch Autorinnen und Autoren, die dich gewarnt haben, so nicht zu schreiben?
Ich habe niemanden im Rat gefragt.
Nein, ich meine, die Lektüre, gibt es Autoren, von denen du denkst, so wie die schreibt oder wie der schreibt, werde ich niemals schreiben? Oder dass es fast ein bisschen abgeschreckt hat zum Schreiben?
Naja, ich meine, am Anfang ist man natürlich sehr irritiert auch, oder? Ich meine, da gibt es so viel Zeug und man sieht natürlich auch, dass nicht nur die eigenen Sachen gut sind, sondern so wie diese Geschichte mit Robert Walser, mit Peter Morger und so, der den so verehrt hat, wo ich gesagt habe, okay, ja, das ist ein super Autor, nicht, das ist ein Riesentalent, der kann schreiben, aber mich lässt er kalt, oder? Zum Beispiel wie H.C. Hartmann oder so, das geht mir voll vorbei, aber natürlich sind die super. Aber man weiß, das ist nicht, das, da kommt man nicht hin, oder? Das ist so, oder man will das natürlich, man kann es nicht.
Du hast ja den auch ein bisschen den Markt angesprochen. Es gibt jetzt tonnenweise Bücher. Es gibt 100.000 belletristische Erscheinungen im deutschsprachigen Raum pro Jahr. 100.000 Bücher. Unglaublich. Ja. Ist es entmutigend für dich? Ich hole doch ein bisschen Wasser. Könnte ich mal ein bisschen Wasser haben für ihn noch?
Walter.
Der Walter wird dir das Wasser reichen. Danke vielmals.
Danke.
Eben der Markt, es ist ja bedrängend zum Teil, was passiert. Wie gehst du damit um? Ist das für dich ein Problem? Ist das ein Thema überhaupt als Autor?
Nein, ich würde es lügen, wenn ich sage nein. Aber ich versuche das natürlich schon irgendwie cool unten zu halten, weil es ist so, ich weiß, dass der Markt irgendwie meine Bücher nur sehr zögerlich annimmt und so. Merci.
Dankeschön.
Und es war natürlich auch so, ich meine, mein Freund Franz Dobel, ich weiß nicht, wer ihn kennt und so, ist ein bekannter deutscher, auch Kriminalautor und so, nicht? Und der lebt vom Schreiben. Ich habe das für mich im Grunde, der hat es darauf angelegt, nicht? Der hat auch Musik-Sachen gemacht, also das, der macht sehr vieles, nicht um vom Schreiben zu leben. Ich habe gewusst, das kriege ich nicht hin. Also
aber vielleicht ist es auch gut so. Ich meine, wenn du jetzt,
ja, ist okay.
Wenn du jetzt leben würdest vom Schreiben, dann müsstest du ja marktkonform schreiben, dann müsstest du
Quote bedienen, oder? Man müsste viel mehr machen, man müsste vieles, also du kannst nicht leben vom Bücherschreiben, bis auf, was weiß ich, 5, 6 Leute, die in deutschsprachigen Raum. Und ich wollte nichts anderes, ich wollte halt das machen, was ich will, nicht? Und außerdem, ich habe viel fürs Theater gearbeitet und das waren zum Teil tolle Abenteuer, nicht? Und ich mag gerne Abenteuer.
Aber eben, das kann das Schreiben vergiften, wenn man im Markt richtig.
Ich weiß es nicht. Ist es so? Ich meine, wenn man es, dann ist es schon vorher angelegt, oder?
Ja, genau.
Also ich meine, der Markt kann mein Schreiben nicht vergiften, das ist unmöglich, nicht? Weil da mache ich es nicht, oder? Das ist, ich muss es nicht machen und so nicht.
Warum hast du die Lyrik eigentlich verlassen? Du hast ja lyrische Versuche gemacht, ein Gedicht im Buch. Ein wunderbares Gedicht übrigens.
Ja, das finde ich auch.
Liest du es uns vor? Das Gedicht, liest du das für uns vor?
Okay. Ja, aber das ist nur eine kleine, das ist eine Sequenz. Nicht?
Aber da hätte ich es mir noch gewünscht, dran zu bleiben. Hören wir mal das Gedicht.
Naja, ich nannte das im surrealen Dada Free Rambo Dylan Style. Nicht? Da fanden sich Zeiten wie: meine Kleidung schmutzig starrt gegen das Geläut der nahen Schafe, höhnt mit ihnen das hohe Gras. Weißlich wie Gedärme, Wurzeln von künftigem Fleisch. Ja, okay, ist okay.
Nicht? Dranbleiben, unbedingt dranbleiben, also wirklich dranbleiben, toll. Also wirklich.
Ja, also, nein, ich habe es aufgegeben. Ich habe es ja geschildert, ich habe viele Gedichte geschrieben, und zwar in der Zeit, dass ich sehr unbehaust war, nicht? Und zum Teil auch auf der Straße gelebt habe, und wenn ich mal irgendwie eine Bude hatte und so, dann habe ich halt irgendwie so im Stil von Bukowski und Faust, also diese komprimierten Kurzgeschichten geschrieben, nicht? Weil etwas Längeres ging nicht und so. Und, aber das Zeug war halt irgendwie, wenn ich das dann verglich mit denen, habe ich halt gemerkt, das ist nicht wirklich gut.
Du hast ein schönes Wort gesagt, du warst unbehaust. Ja. Bist du es heute? Behaust? Bist du heute behaust?
Ja, schon lange.
Tut das im Schreiben jetzt immer noch gut? Oder bräuchtest du wieder ein bisschen?
Nein, hör auf. Wer braucht das schon? Okay. Ich meine, ich habe da nichts gebraucht, um schreiben zu können. Das ist halt, Es war halt diese Suche, meine Schreiben hat für mich letztlich bedeutet, eine Situation zu schaffen oder zu bekommen, in der ich schreiben kann, die es mir möglich macht, das war Schreiben. Also das war zumindest mal der Ansatz, weil das war immer das Problem. Man muss irgendwie Geld auftreiben, man muss arbeiten und so weiter, dann kann man nicht schreiben und wenn man Geld hat, hat man Geld und
gibt es aus?
Ja klar, und will das gute Sachen dafür kriegen, für das man irgendwie, das weiß ich was, gelitten hat oder also irgendeine Scheiße gebaut hat. Nicht?
Also du warst ja immer in Südfrankreich, hast so Häuser quasi renoviert, während andere weggezogen sind. Du hast ja auf der Bühne gearbeitet, also ja, im Theater. Ja. Andere Kultur oder Kunstdisziplin war nie eine Option, Singen oder Musik?
Nein. Singen.
Ja, von seit mit deiner Stimme.
Das stimmt schon. Eigentlich wollte ich Protestsänger werden. Nicht? Das ist so.
Okay.
Aber ich spiele ein bisschen Gitarre, also ich dilettiere und so schon ewig, aber ich habe nicht. Ich habe nie den. Entschuldigung. Ich habe nie die Lust gehabt, wirklich zu üben und so, und ich kann keine Songs schreiben und das war halt alles irgendwie sehr pubertär auch und so.
Bisschen Wut ist auch ein Buch.
Über?
Gesellschaft, diese ganze Mechanik des Geldverdienens, Karriereplanung, Wut über die Schweiz, ja. Die ist schon da, ne? Du rechtest eigentlich mit der Schweiz schon ein bisschen ab.
Ja, klar, ich wollte immer weg, nicht? Das ist so. Ja, ich meine, Entschuldigung, ich weiß nicht mal mehr genau warum, vermutlich einfach weil das Leben einfach so öd war, irgendwie so spießig alles, bevor Jimi Hendrix kam und Leonard Cohen. Nicht?
Das ist so, du schreibst, es gibt einen Satz, 139, aber ich war kein richtiger Idiot, ich war nur Schweizer, oder? Also, du kokettierst auch mit uns, mit deiner Herkunft, oder?
Das tut er. Naja, das habe ich geschrieben, da habe ich im, ich habe 89, hab ich, als ich nach Wien kam, habe ich ein Jahr lang über dem Nachtasyl gewohnt, nicht? Und das Nachtasyl ist ein berühmtes Lokal, das von Exil-Tschechen damals vor allem frequentiert wurde, also Dissidenten, Leute, die sie rausgeschmissen haben, die in den Kerkern der Kommunisten waren und so. Und ich war da unten und habe mit diesen Leuten viel zu tun gehabt, mit ihnen gesprochen, ihre Geschichten gehört und habe natürlich gemerkt, dass mein eigenes Ding einfach nichts ist. Und das ist natürlich die Geschichte mit Pavel Landowski, oder der erzählt irgendwie, das sind zwei Geschichten, er erzählt, wie er ihn als Neunjähriger in Prag erlebt hat, wie Russen, zwei blutjunge Nazis in den Rücken geschossen haben, um ihnen die Stiefel wegzunehmen. Nicht? Und ich, Idiot, habe dann irgendwie in meinem Story-Album innerlichen geblättert und habe ihnen eine Geschichte erzählt, wie ich als Fünfjähriger gesehen habe, wie ein Kaninchen geschlachtet wurde. Nicht? Das ist. Das ist natürlich, das war halt so das Gefälle, nicht damals irgendwie. Darum sage ich, ich war nicht wirklich ein richtiger Idiot, sondern ich war Schweizer, weil das, nicht, in der Schweiz gab es keine Russen, die Nazis erschossen haben, nicht, und so weiter. Nicht, das ist so,
Beeinflusst sich das Schreiben das weitere Denken? Hast du nach dem Schreiben auch plötzlich Einsichten, neue Erkenntnisse, neue Einschätzungen erlebt, dass du sagst, ich habe das jetzt niedergeschrieben und stelle fest, dass es halt doch anders ist mit mir oder mit der Schweiz, so ein Korrekturdenken durch Schreiben?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, das passiert anders und so. Und ich meine, ich habe jetzt keine Probleme mehr mit der Schweiz. Also es ist, ich würde jetzt nicht unbedingt dort leben wollen. Nicht? Das würde mich vermutlich ein bisschen langweilen. Nicht? Okay. Also ich bin oft in Wengen und so, im Haus von meinem Bruder. Das ist so ein bisschen eine Bergbauernsache. Ich tue gern irgendwie holzen und so, Bäume fällen und mähen und so.
Das kann man in Wengen sehr gut, in Tirol auch, genau.
So, ja. Auf sowas stehe ich. Nicht? Das ist so, aber ich möchte jetzt zum Beispiel nicht in Bern oder Zürich oder leben.
Wir sind fast in der Zeit. Ich schlage vor, dass, also wenn du einverstanden bist, vielleicht vom Einstieg gleich etwas vorzulesen, okay. So als bisschen neugierig. Ja, okay. Einverstanden?
Ja, ist gut. Wie lange habe ich noch?
Ich würde sagen,
wieso ich gar nicht lesen?
Bis Seite 11.
Ui.
So, das ist nicht so viel.
Ah, okay, das ist dann der erste,
das ist
sozusagen wie das Vorwort.
Genau,
oder so.
Sowas ähnliches.
Genau. Ah, okay. Okay, kann man schreiben, ohne zu lesen? Rein technisch gesehen eher nicht. Ohne die Bedeutung der Zeichen zu kennen, was nichts anderes als Lesen ist, wird auch das Schreiben nicht so richtig gelingen. Aber muss man wirklich lesen, um schreiben zu können? Einmal an der Bar eines Literaturfestivals hörte ich, wie eine berühmte Autorin ihr Bekannten für alle Barbesucher hörbar erklärte, dass die jungen Autorinnen nicht mehr lesen wollten, nur schreiben. Es klang nicht besonders schmeichelhaft. Jahre später las ich ein Interview mit einem bekannten Schweizer Autor, der an einer Schreibschule junge Frauen unterrichtete. Er beklagte sich, dass keine seiner angehenden Autorinnen etwas anderes las als das, was sie alle in der Schreibschule produzierten. Außer vielleicht, fügte er hinzu, Malina von Ingeborg Bachmann. Die Selbstgenügsamkeit der Schülerin war bezeichnend für ihre Herkunft. Schule, Abi, Schreibschule, berühmte Autorin. In meinen Augen klang das ziemlich crazy. Aber ich bin alt. Ich habe Anfang der 60er Jahre lesen gelernt. Wir hatten ein Radio, aber keinen Fernseher. Dafür gab es einige Regale mit den Büchern meines Vaters. Wenn uns nach heftigen Bildern gelüstete, um ein bisschen die Angstlust zu kitzeln, dann hielten wir uns an eine mit Radierungen und Kupferstichen illustrierte Bibel. Das war es in etwa, was uns zu unterhalten zur Verfügung stand, nicht zu vergessen die Hörspiele, die wir um das Radio probiert anhörten, Serien, immer kurz vor dem Abendessen. Dann waren da noch diese Bücher. Wenn es draußen regnete, bekam man die Enge der Wohnung zu spüren. Was tun? Mehr Platz als auf dem Bett war nicht. Also Bücher. Wer Unterhaltung indoor wollte, musste lesen. Kein Smartphone, kein Internet, kein TV, keine Spielkonsolen, nichts. Nur diese seltsamen Dinger mit diesen schwarzen Zeichen drin. Sie waren magisch. Noch vor meinem 9. Lebensjahr hatte ich die etwa 30 Bände Karl Mays mindestens einmal gelesen, einige auch mehrere Male, nächtens unter der Bettdecke. Wer aus meiner Generation kennt es nicht? Das Lesen von Büchern galt damals nicht etwa als Aktion, die bei Jugendlichen zu fördern war, sondern es wurde misstrauisch beäugt. Nicht selten hörte man die Meinung von Erwachsenen, dass Lesen irgendwie gefährlich sei. Sie waren beunruhigt und ob sie es sich eingestanden oder nicht, sie fürchteten den Kontrollverlust. Wer wusste denn schon, was so ein Buch in einem jungen Geist anrichtet? Groschenromane, übelst, abgesehen von jenen Arztromanen, die von Müttern gern gelesen wurden. Lassiter und Jerry Cotton, Kommissar X, ich hatte alle zu Gast und war ihnen für eine Weile verfallen. Es war eine gute Zeit und sie ging dann über in eine andere. Ich kam in Berührung mit Hermann Hesse, der zu meinem Leitstern wurde. Ich war 16 und ich war der Städtenwolf, dann war ich Siddhartha und später Goldmund. Ich rauchte Haschisch und nahm eine Weile täglich LSD. Aber wie sich mein Leben auch immer veränderte, Haken schlug und die Schauplätze wechselten, das Lesen blieb. Ich kannte niemanden oder beinahe niemanden, der nicht rauchte und nicht Bücher las. Das hatte natürlich zur Folge, dass man oft über das sprach, was man gerade gelesen hatte. Es hagelte Empfehlungen, das musst du unbedingt lesen, das Heavy. So gruppierte sich nach und nach um meine Leitstern Hesse ein kleines Universum aus Autorensatelliten. Aber was las ich? Ich war auf der Suche, bin es noch. Wonach suchte ich? Erkenntnis, Unterhaltung, Belehrung, Einsicht, Erbauung, Abenteuer, Inspiration und ja, Gefahr. Und es bleibt ein wenig wie damals, als man sich etwas angstlust aus den Wortbildern der Bibel bezog. Welches waren die gefährlichen Bücher? Einmal hörte ich zufällig ein Gespräch mit, in dem eine Frau erklärte, dass man, wenn man Albert Camus las, echt wahnsinnig würde. Und schon hatte ich mir den Fall von Camus besorgt. Und tatsächlich erschütterte dieses existenzialistische Werk meinen jungen Geist bis in die Grundfesten. Er verfügte noch nicht über die Erfahrungen, die heftigen Stöße eines anderen großen Geistes auszupendeln. Nichts ist gewiss außer dem Tod. Warum sich nicht gleich selbst morden? Und damit begann sie, die Philosophie. Auf diese Weise kam ich auch zu Nietzsches »Also sprach Zarathustra«. Welche Macht ging von diesen Büchern aus? Ich las mit 17 fast das gesamte Werk von Sigmund Freud, ohne ein verdammtes Wort zu verstehen. Aber es tat irgendwie gut, all diese unverständlich formulierten Sätze zu lesen. Natürlich las ich auch Jung und Fromm und Anders und Böhm und Brechts Bahl, auf jeden Fall Huxleys Pforten der Wahrnehmung, ein Must für jeden Acidate, undenkbar Politik der Ekstase von Ober-Acid Guru, Timothy Leary nicht irgendwo rumliegen zu haben, ich habe es nie gelesen, aber immer erfolgreich vorgegeben, es getan zu haben. Auch wenn es danach aussah, dass ich und meine Freunde mehr oder weniger wahllos herumlasen, so war dieser Eindruck falsch. Das Prinzip war einfach. Man las ein Buch, in dem vielleicht ein anderes Buch, eine Autorin oder ein Autor erwähnt wurde. War das Buch gut, so besorgte man sich auch ein Buch der erwähnten Autoren und so weiter und so fort. Auf der Basler Warnpost, wo ich Ende der 70er hin und wieder als Aushilfe engagiert war, gab es kaum einen Temporären, der nicht ein Bändchen von Suhrkamp, die wunderbar in die schlanken Kitteltaschen passten, mit sich herumtrugen und in den Wartezeiten darin las. Oft saßen wir in den Pausen in Bristol, tranken Bier, rauchten und redeten über die Bücher, die wir gerade lasen. Je unbekannter der Autor, desto besser. Wir waren eine Art gebildetes Subproletariat. Soviel ich weiß, ist keiner von den Jungs von damals Autor geworden. Ich denke, aus gutem Grund. Sie waren zu schlau dafür. Vielleicht ahnten sie, wie beschwerlich es sein würde, einer zu werden, und waren wir nicht auch selber Zeugen oder auch nur Leser von abschreckenden Beispielen geworden? Was waren Schriftsteller? Alkoholiker, Süchtige, Verfolgte, Verarmte, Getriebene, Verachtete, Scheiternde. Das war die eine Seite. Die andere Seite ist die andere Seite. Ruhm, Reichtum, Jet-Set oder ein verachtenswertes Leben als ein in der Freizeit schreibender Lehrer. Wie schrieb Jack Kerouac an Allen Ginsberg, der Ruhm zerstört alles. Aber was hat das mit Schreiben zu tun? So einiges. Lisez.
Danke. Vielen Dank, Andreas Niehoff. In dem Buch kommen noch sehr viele Menschen vor, die noch leben. Ich weiß nicht, ob die ein Belegexemplar bekommen haben, die da drin erwähnt werden, aber falls du über Sprachsalz schreiben würdest auf der Heimreise, dann wären wir dankbar für ein Belegexemplar. Okay. Herzlichen Dank, Andreas.
Danke dir.
Dank. Und Pause bis zur nächsten Lesung. Dankeschön. Okay. Thank you.